Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Ein modernes Deutschlandbild in die Welt transportieren und das über das Transportmittel Kunst. Dieses Ziel verfolgt Ulrike Lorenz. Sie stammt aus einer Goldschmiedefamilie aus Ostdeutschland, machte Karriere als Kulturmanagerin und war Direktorin der Kunstsammlung in Gera. Seit 10 Jahren leitet sie die Kunsthalle Mannheim. Im August tritt sie ihre neue Stelle an. Sie wird Präsidentin der Klassikstiftung Weimar. Am Montag in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichtete sie über ihr aktuelles Spannungsfeld.
Ich bin in einem gewissen Spannungsfeld, intellektuell, aber auch ganz persönlich biografisch. Das heißt, Mannheim geht zu Ende. Es gibt die letzten größeren Ausstellungen, die ich auch selbst kuratiert habe und eröffnet habe. Es ist dieses und jenes noch zu regeln und Weimar beginnt schon ein bisschen zu ziehen aus der Ferne.
Schwierige Situation?
Nein. Also es ist eine Situation, die eigentlich außergewöhnlich ist und meine Neugier ist also wirklich fast auf die Folter gespannt.
Haben Sie schon eine Wohnung in Weimar?
Ja.
Okay, das ging aber schnell.
Ja, es hat sich allerdings auch erst in den letzten Tagen herauskristallisiert.
Arbeiten Sie schon für Weimar oder wird das feinsäuberlich auseinandergehalten?
Das kann man nicht so ganz feinsäuberlich auseinanderhalten. Man bereitet sich ja auch ein Stück weit, also zumindest mal in der Stimmung vor und versucht auch Informationen zu bekommen. Und ich habe also schon mit der Direktorenriege erste Gespräche geführt und bin dabei, mich in einige strategisch wichtige Vorgänge einzuarbeiten.
Diese Klassikstiftung Weimar, die Sie dann übernehmen werden, ist eine riesengroße Kulturinstitution. Und ich vermute fast, dass auch jemand, der durchaus erfolgreich bisher als Kulturmanager oder Kulturmanagerin gearbeitet hat, da mit einer gewissen Ehrfurcht rangeht.
Ja, Respekt würde ich sagen, auch Neugier und Spannung, aber auch das Selbstbewusstsein durch die sehr reichen Erfahrungen, die ich habe sammeln können über verschiedene Stationen hinweg, dass man das irgendwie schon hinbekommt. Ich bringe eine Menge Energie mit, auch eine Vorstellung, wie Strategie in einer Kulturinstitution dieser Größenordnung funktionieren könnte.
Ja, ist es, weil Sie ja eigentlich aus Gera kommen, das liegt 50, 60 Kilometer entfernt von Weimar, ein Stück weit auch eine Rückkehr zu den eigenen biografischen Wurzeln?
Ja, das ist es de facto. Aber es ist für mich eher schwierig, dieser Rückkehrgedanke. Ich merke aber dann doch im Bauch, dass die Landschaft, diese menschlich dimensionierte Landschaft, von der Gerhard Altenburg sagt, Landschaft wie Frauenschöße, dass das schon irgendwie eine ganz eigene Berührung bei mir auslöst.
Ja, aber warum ist die Rückkehr schwierig? Könnte ja auch ganz einfach sein, weil man kennt sich aus und weiß, was einen erwartet.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Es ist immer alles neu. Und ich habe ja nie in Weimar gelebt. Und das ist also wie jede andere Stadt in dieser Welt. Aber es ist schon so, dass man vielleicht in eine Mentalität zurückkommt, die einem bekannt ist.
Mentalität heißt konkret in diesem Fall?
Ja, so vielleicht ein thüringisches So-Sein in dieser Welt. Und da kommt ja auch noch der Ostkomplex hinzu, der mir vertraut ist. Und wenn das ein Vorteil ist, dann werde ich ihn sehr gut nutzen.
20 Minuten braucht Uwe Linke in einer fremden Wohnung, bis er weiß, was für ein Mensch darin lebt. Er ist Einrichtungsexperte und Psychotherapeut und sagt, unsere Wohnung ist ein Spiegel unseres Selbst. Uwe Linke führt ein Einrichtungshaus und er berät Kunden, wie sich jeder Räume schaffen kann, die ihm wirklich entsprechen. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim erklärte er, was sein Ziel ist.
Es geht um Lebensräume. Es geht darum, wie man Lebensräume gestaltet, ob das jetzt ein Büro ist oder etwas anderes, was für Menschen auf eine bestimmte Art und Weise passen soll, was eine authentische Geschichte erzählen soll und was eben keine Deko ist. Da ist der große Unterschied.
Diesen Job machen ja üblicherweise Innenarchitekten. Was unterscheidet Ihre Arbeit von der Arbeit eines Innenarchitekten?
Manchmal nichts, um es ganz ehrlich zu sagen. Allerdings ist es so, meine persönliche Erfahrung ist, und es ist auch die Erfahrung von manchen Kunden, ich will mich nicht sozusagen selbst mit meinen Ideen in den Vordergrund stellen, sondern ich erforsche ziemlich genau, was Menschen brauchen oder was eine Firma, eine Arbeitsgruppe, ein Team braucht, um einfach gut arbeiten zu können oder sich gut aufgehoben zu fühlen. Und deswegen kann es sein, dass meine Einrichtung zwar schön wird, aber jetzt nicht so toll fotografierbar oder eben nicht dem totalen Trend entspricht. Aber es wird so sein, dass die Leute sagen, wir fühlen uns total wohl und es ist wesentlich besser als vorher.
Das sind ja zwei Faktoren. Das eine ist sowas wie Funktionalität und das andere ist dieser, ja, weiche Wohlfühlfaktor.
Natürlich muss die Funktionalität immer gewährleistet sein, das ist überhaupt keine Frage. Das ist quasi so ein Grundkonsens. Aber es muss sozusagen auch psychologisch wirksam sein. Und das ist ein Unterschied. Ich weiß halt durch meine therapeutischen Ausbildungen, durch meine Arbeit, durch meine Bücher und durch die Erfahrung, was es braucht, damit Menschen sich wohlfühlen und welche Faktoren es daran hindern könnten.
Wobei Sie natürlich, denke ich, zumindest bestimmte Vorgaben haben bei Ihrer Arbeit.
Immer.
Also einer, der ein Restaurant einrichten will, der sagt Ihnen, also ich brauche, keine Ahnung,
natürlich,
20 Tische und stellt es mir so und so vor.
Ja, natürlich. Das ist ja immer. Also man hat immer Rahmenbedingungen. Also ist es eher schrecklich, ohne Rahmenbedingungen zu arbeiten. Das hatte ich auch mal. Aber es würde mir jetzt persönlich gar keinen Spaß machen, weil letztendlich ja trotzdem eine Erwartungshaltung da ist. Also die Menschen haben ja schon ein Gefühl dafür, was sie wollen oder was jetzt gar nicht passt. Insofern, ich erforsche eher noch ein bisschen genauer, was ist das, wo die Menschen sich wohlfühlen oder was brauchen sie, damit sie sagen, das ist jetzt richtig klasse geworden.
Dann ist ja immer auch die Frage, wie hoch das Budget ist. Kann man die einfache Rechnung aufmachen? Je höher das Budget, desto besser ist das, was im Ergebnis dabei rauskommt?
Nein, gar nicht. Ich habe letztes Wochenende einer Freundin geholfen, einen Café umzuräumen, einzurichten, mit Grünpflanzen zu bestücken. Und sie war begeistert und mich haben sofort Leute darauf angesprochen. Und wir hatten einen Mini-Etat, das waren nur ein paar hundert Euro. Weil es darauf ankommt, wie man es macht, sodass man eben Gelegenheit dafür schafft, damit sich die Leute wohlfühlen können. Und Geld erleichtert natürlich das eine oder andere, aber viel Geld könnte auch eine Behinderung sein, ehrlich gesagt.
Sie hören SWR1 Leute der Woche. Matthias Maurer hat im vergangenen Jahr seine Grundausbildung als Astronaut abgeschlossen. Er ist nach Alexander Gerst der zweite Deutsche im offiziellen Astronautenteam. Am Dienstag war Matthias Maurer zu Gast und er berichtete über sein Training für die kommenden Missionen. Die Europäische Weltraumbehörde plant eine Mission zum Mond. Und ein Stichwort ist dabei besonders häufig zu hören. Die Mondmission soll nachhaltig sein.
In der Vergangenheit sind wir zum Mond geflogen, waren dort dann ein paar Tage, haben Gesteinsproben eingesammelt, sind zurückgeflogen. Irgendwann wurde das Programm eingestellt, weil der amerikanische Präsident gesagt hat, ja, wir waren dort, wir haben die amerikanische Flagge aufgestellt, wir haben das Wettrennen gewonnen. Das ist jetzt erledigt. In Zukunft möchten wir dort eine Station aufbauen, die dauerhaft von Wissenschaftlern genutzt wird, wo wir den Mond erforschen. Und wir wollen nicht nur den Mond erforschen, wir lernen auf dem Mond sehr viel über unser Sonnensystem. Und wenn wir das verstehen, dann können wir auch die Frage beantworten, wo im Universum könnte vielleicht nochmal eine zweite Erde sein.
Ja, und es geht ja auch um die Forschung. Beispielsweise lunares Material soll in Sauerstoff und Wasser umgewandelt werden. Ist das technisch schon möglich?
Wir arbeiten daran. Es ist momentan noch eine Vision. Erste erfolgreiche Vorversuche haben wir. Aber es ist definitiv etwas, was wir lernen müssen. Wenn ich zum Beispiel heute Richtung Mars fliegen möchte, dann könnte ich das schaffen. Ich könnte eine Rakete vollpacken mit Treibstoff und Proviant. Dann könnte ich hinfliegen und hätte aber keinen Platz mehr für Experimente. Ich würde dann 500 Tage unterwegs sein und hätte nur wenige Tage am Mars. Das ist eigentlich sehr schade. Viel schöner wäre es, ich könnte eine Rakete nehmen und dort wäre nur Treibstoff für den Hinflug, nur Nahrung für den Hinflug und alles andere könnte ich auf dem Mars dann erzeugen. Ich könnte Luft erzeugen zum Atmen, Wasser zum Trinken, aber auch Wasser, den ich dann aufspalten kann in Wasserstoff, Sauerstoff, das ist nämlich Raketentreibstoff. Das wollen wir alles aber erst einmal auf dem Mond ausprobieren. Wenn es auf dem Mond klappt, dann klappt es auch auf dem Mars.
Und wie können wir uns dann beispielsweise eine Forschungsstation auf dem Mond auch vorstellen? Welches Material finden Sie dort vor, um vielleicht da auch zu sagen, ja, da kann ich mich irgendwie einnisten als Forschungsstation?
Also auf dem Mond finden wir den Mondsand. Das Fachwort dafür heißt Regolith. Wir verwenden so etwas Ähnliches, die gleiche chemische Zusammensetzung, um unsere Experimente durchzuführen. Das ist dann Sand aus der Vulkaneifel und die Leute lachen immer, meinen, was? Ihr wollt zum Mond fliegen, um das gleiche Material zu finden, was es in der Eifel gibt, was wir im Straßenbau verwenden. Ja, das Material ist gleich und wir können aus diesem Material Sachen herstellen. Wir wollen zum Beispiel lernen, wie ich mittels 3D-Druckverfahren ein Haus bauen kann auf dem Mond, aus diesem Mondsand.
Aber wie können wir uns das vorstellen? Steht dann irgendwann der große 3D-Drucker auf dem Mond?
Ganz genau. Wie gesagt, unser Mondhaus möchten wir 3D drucken. Das kann man sich vorstellen. Wir haben einen Sonnenofen. Das heißt, wir nehmen einen ganz großen Spiegel. Dieser Spiegel konzentriert dann das Licht auf einen ganz kleinen Fleck, so groß wie eine Euromünze. Und dieser Fleck wird dann bis zu 2000 Grad heiß. Das heißt, ich kann den Mondsand dann ähnlich wie die Römer in Ziegelstein gebacken haben, auch zu einem Mondziegel zusammensintern. Das ist das Fachwort dafür, zusammenbacken. Und dann kann ich diese Mondsteine zu einer Station zusammensetzen. Diese Station schützt uns dann vor der harten Weltraumstrahlung und sie schützt uns auch vor dem Einschlag von Mikrometeoriten.
Matthias Maurer könnte der erste deutsche Astronaut auf dem Mond werden. Denn die Europäische Weltraumbehörde plant eine Mission zum Mond. Und bei Experimenten im All sollen in Zukunft auch Unternehmen und Privatpersonen beteiligt sein. Wie das funktionieren kann, das hat Matthias Maurer am Dienstag in SWR1 Leute erzählt.
Der Alexander Gerst war letztes Jahr im All und er hat einen Versuchsstand eingebaut. Der heißt Ice Cube. Da sind so kleine Würfel drin, 10 mal 10 mal 10 Zentimeter, also 1 Liter genau. Und diese 10 mal 10 Zentimeter Experimente, die kann jetzt jeder Student oder auch ein Privatunternehmen bauen und innerhalb eines Jahres zur ISS fliegen und dann von zu Hause aus oder vom Labor aus, von der Firma aus steuern.
Inwiefern ist es für Unternehmen denn tatsächlich auch relevant, dass es nicht nur ein Prestigeprojekt ist?
Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir viel mehr Akteure haben, weil die ESA oder die NASA, wir können nicht alle Experimente steuern oder kontrollieren. Daher ist es wichtig, dass wir viele Experten haben, die sich für Raumfahrt interessieren und die da mitmachen wollen. Wir brauchen neue Ideen und auch neue Impulse.
Stehen die Unternehmen der Schlange bei Ihnen? Wie ist es?
Leider noch nicht, aber ich denke, das liegt daran, dass die Unternehmen noch gar nicht wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Früher hat ein Experiment sehr lange gedauert. Da hat es vielleicht 6, 7 Jahre gedauert, von der Idee bis zum Experiment. Für die Forschung ist das zu lange. Das heißt, ich habe ja vorher auch in einem Medizinunternehmen gearbeitet. Da hieß es immer, 6 Monate ist das Maximale, was wir warten können, weil wir müssen schnell sein. Diese 6 Monate, das schaffen wir mittlerweile. Also wenn Sie jetzt ein Experiment entwickeln, das der ESA geben, und dann fliegen wir das, innerhalb von 6 Monaten haben Sie dann 4 Monate Forschungszeit auf der ISS und Ihre Ergebnisse bei Ihnen.
Wir haben ja viele Unternehmen in Baden-Württemberg. Was könnten Sie sich denn für ein Szenario jetzt gerade einfach mal zusammenbauen, wo Sie sagen, ach, das wäre doch interessant, oben im All mal zu testen?
Also in der Schwerelosigkeit haben wir ganz andere Bedingungen wie auf der Erde. Wir haben nämlich keine Konvektion, das ist eine Materialströmung, die mit Dichteunterschied zu tun hat. Das heißt, ich kann zum Beispiel sehr viel medizinische Experimente machen. Zum Beispiel kann ich an Krebsmedikamenten arbeiten, ich kann Organ auf einem Chip, ist ein neuer Trend, züchten. Ich kann Vorversuche machen. Es gibt Firmen, die arbeiten daran, Implantate für die Augen herzustellen. Herzmuskeln werden gezüchtet auf der ISS. Also es ist hochspannend. Und ich denke, dass wir im Bereich Medizin wirklich neue Anwendungen aus dem Weltraum sehen werden.
Sie kommen aus dem Bereich Werkstofftechnik. Gibt es da auch etwas, wo Sie sagen, ja, daran würde ich ganz besonders gerne forschen?
Ja, Werkstoffe ist etwas, was ich vor meinem Studium eigentlich noch gar nicht wusste, dass man da studieren kann. Ist so ein Nischenstudium, aber total spannend. Und hat ja jede Innovation hat 3/4 auch mit neuen Werkstoffen zu tun. Wir müssen dafür sorgen, dass neue Werkstoffe stabiler sind, sie sollen leichter sein, wir sollen sie besser recyceln können. Und jetzt 3D-Druck zum Beispiel in Kombination mit den Werkstoffen dazu wird eine richtige Veränderung in der Technologie mit sich bringen. Die neuen Kapseln von Boeing, die jetzt ab nächstem Jahr fliegen sollen, die haben zum Beispiel bis zu 600 3D-gedruckte Teile an Bord. Ein Drittel eines neuen Düsenjets wird 3D-gedruckt sein in der Zukunft. Also das sind ganz neue Verfahren am Start.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Kennt eine Maschine Moral? Lässt sich eine ethische Maschine programmieren? Mit diesen Fragen ist Sarah Spiekermann befasst. Sie ist Informatikprofessorin an der Wirtschaftsuniversität in Wien und sie forscht mit dem weltgrößten Ingenieursverband an Standards für eine digitale Ethik. Am Mittwoch berichtete sie in SWR1 Leute darüber, was es mit der Idee einer ethischen Maschine auf sich hat.
Ethik lässt sich nicht programmieren, aber wir können Maschinen so bauen, dass sie Eigenschaften besitzen, die in uns Menschen die Ethik fördern.
Wie soll das funktionieren?
Zum Beispiel, wenn sie besonders schön sind und besonders höflich sind. Zum Beispiel ein Roboter könnte ja sehr höflich sein, viel netter sein als so mancher Piepston heute in den technischen Anlagen und Autos. Würde dann wegen seiner Höflichkeit dazu führen, dass wir auch mit ihm höflich umgehen und vielleicht auch miteinander höflicher umgehen. Also die Maschinen kann man so bauen, dass sie unsere Welt bereichern und damit es uns auch einfacher machen, uns selbst besser zu verhalten.
Das klingt jetzt nach einer erzieherischen Maßnahme, wenn Sie das so beschreiben.
Nein, das soll es auf gar keinen Fall sein. Worum es nur geht, ist, dass wir so eine Art Bewusstsein dafür schaffen, dass wir eigentlich mit den technischen Anlagen eine ziemlich große Macht haben, unsere Welt beeinflussen in der Art und Weise, wie diese Technik gebaut ist. Wir sehen ja zum Beispiel heute auch bei Facebook, dass man sich vielleicht nicht genügend Gedanken gemacht hat damals um die Ethik. Zum Beispiel hat man auf den Datenschutz nicht genug geachtet, man hat nicht vorausgesehen, dass es so viel Hassrede geben könnte. Und weil man halt damals nicht genügend über die Ethik im Vorhinein nachgedacht hat, haben wir heute so viele Probleme mit der Plattform.
Wie kann denn die Menschheit darauf vertrauen, dass Technologien verantwortungsvoll und im Sinne der menschlichen Gemeinschaft vorangetrieben werden? Oder ist das einfach eine Utopie, sowas zu glauben?
Ja, also ich denke, es gibt Glauben, es gibt Hoffnung, es gibt Maßnahmen, um das zu gewährleisten. Ich glaube, dass solange sich also ein liberalistischer Extremkapitalismus verknüpft mit Geschäftsmodellen rund um persönliche Daten und dann aus diesem Mix heraus digitale Dienste schafft, dass das kein Zukunftsrezept ist. Ich glaube, dass heute, und ich weiß, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen und Politiker in USA, in Europa, die sich damit beschäftigen, wie können wir das besser machen. Und mein Ansatz ist ja auch in dem Buch Digitale Ethik zu sagen, schaut mal, wenn wir uns bei dem Entwicklungsprozess in den Innovationsteams, in den Firmen mehr Gedanken machen über Werte, dann können wir sehr schöne digitale Dienste und Services schaffen und Produkte, die sich auch sicherlich sehr gut am Markt verkaufen lassen werden und die aber im Prinzip dieses Wert, diese positive Werthaltigkeit auch beinhalten. Und wenn Firmen und auch Politiker das unterstützend dieser Wertevision ehrlich folgen, glaube ich, dass wir die Digitalisierung in eine sehr gute und positive Richtung lenken können.
Wie wollen wir in Zukunft mit Maschinen reden? Sarah Spiekermann ist überzeugt, wir können in Zukunft Maschinen so bauen, dass sie in uns die Ethik fördern. Sie forscht daran zusammen mit dem weltgrößten Ingenieursverband. Und Vertrauen ist das, was vom Kunden immer wieder eingefordert wird. In SWR1 Leute berichtete Sarah Spiekermann am Dienstag darüber, dass sich nicht jeder Kunde Digitalität wünscht und sie ordnete den Stellenwert von Vertrauen ein.
Ich kann nicht von den Bürgerinnen und Bürgern Vertrauen verlangen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Geschäftsmodelle tolerieren, die dieses Vertrauen untergraben oder Menschen zwingen, Behördengänge digital zu machen, alle Post- und Bankvorgänge nur noch digital zu machen, die digitale Transformation über die Köpfe der Bürger zu verhängen und dann zu sagen, und hier entweder also nicht friss oder stirb, sondern hab Vertrauen oder stirb. Das geht nicht. Die Industrie, also die digital verarbeitende Industrie, muss sich jetzt erstmal das Vertrauen der Nutzer wieder erobern, nachdem eigentlich ja zunehmend rauskommt, dass das Vertrauen missbraucht worden ist. Und zwar sowohl was den Online-Datenhandel angeht, als auch bis zur Diesel-Software. Im Prinzip, also Vertrauen muss man sich erarbeiten und daran muss man permanent weitermachen, um es zu verdienen.
Ja, aber gerade was Sie auch ansprechen, eine digitale Behörde, das wird ja Beispiel Estland immer als sehr vorbildlich dargestellt. Ist das etwas, wo Sie ganz besonders kritisch drauf schauen?
Interessanterweise habe ich gerade ein Radiointerview in Dänemark geführt, ein nationales Radio, wo man mir erzählt hat, dass also in Dänemark, wo man ähnlich weit ist, mittlerweile Bürgerbewegungen das Analoge wieder einfordern. Ich bin nun Professor für Wirtschaftsinformatik, das heißt, das Analoge ist natürlich für mich auch vielleicht langfristig ein Stück weit ein Auslaufmodell. Man darf sich aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 30, vielleicht 40% der Bevölkerung das Digitale überhaupt nicht nutzen und nutzen wollen.
Aber gerade beim Onlinehandel hat man ja beispielsweise gesehen, wie die Zahlen im Laufe der vergangenen Jahre zugenommen haben. Und um das Beispiel Estland nochmal zu bemühen, da sagt man, es ist ein großer Vorteil, da muss man eben nicht stundenlang bei einer Behörde anstehen. Es gibt die elektronische Identität, sogar die Wahl läuft inzwischen online, da heißt es, zu 99,9% sei das System sicher. Bei einem Hack würde man sicher sofort bemerken, eine Blockchain-Technologie soll dafür sorgen, dass das System sogar auch gegen Quantencomputer immun sei. Ist es für Sie aber dennoch nicht glaubhaft?
Doch, das ist schon gut und richtig. Das Einzige, was ich sage, ist, man muss sich für diese Services, die kann man heute in die Welt setzen und das ausprobieren, Erfahrungen sammeln. Und vielleicht werden das auch gleich 40-50% der Bevölkerung nutzen und immer mehr, je mehr die junge Generation heranwächst. Aber gleichzeitig darf man eben nicht die hinter sich lassen, ganze Bevölkerungsgruppen, die einfach für diese Digitalisierung mehr Zeit brauchen.
Wie ist das machbar? Spricht das dann also für den deutschen Rückstand in Sachen Digitalisierung?
Nein, ich glaube, dass wir in den nächsten 20 bis 30 Jahren digitale Prozesse sukzessive aufbauen sollten und gleichzeitig aber für das weitere Funktionieren unserer analogen Prozesse sorgen müssen, damit diejenigen Leute, die das Digitale noch nicht können, weiterhin das Analoge nutzen können. Und dann kann man das über die Zeit langsam ausphasen.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Felicitas von Lovenberg war am Donnerstag zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim. Sie war die erste Frau, die das Literaturressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung leitete. Sie kennen sie vielleicht auch aus der Literatursendung Lesenswert im SWR-Fernsehen, die sie moderiert hat. Und inzwischen leitet sie den Pieper Verlag in München. Harpe Kerkeling zählt auch zu den Pieper-Autoren und über ihn sagt Felicitas von Lovenberg:
Das Buch Der Junge muss an die frische Luft, lesen Sie es und Sie werden sehen, das ist ein einfach wirklich nicht nur anrührendes, sondern auch sehr, sehr gut geschriebenes Buch.
Von ihm geschrieben, ja. Und was ist das Anrührende bei der Geschichte?
Naja, die Geschichte, die jetzt viele auch durch die Verfilmung gerade im Kino natürlich wissen, nämlich die Geschichte eines Jungen, dessen Mutter depressiv ist und der im Grunde genommen auch merkt, dass er mit der Versuch, die Mutter zum Lachen zu bringen, unter Einsatz seiner gesamten Persönlichkeit, das ist unglaublich ergreifend.
Noch eine Autorin, eine relativ junge Autorin, Charlotte Roche, ja?
Ja.
Die wieder was Neues, sie gucken so, als würde sie demnächst wieder was Neues rausbringen.
Meine Lippen sind verschlossen, aber ja. Ja, Charlotte ist unsere Autorin.
Auch eine, mit der man Geld verdient als Verlag?
Ja, wobei, ja, hoffentlich, aber einfach auch eine Frau, die wirklich was zu sagen hat und die viele Menschen erreicht und die Dinge ausspricht, die andere nicht aussprechen würden. Und das hat auch was unheimlich Ermutigendes.
Ein paar ältere Autoren, genauer gesagt Autorinnen, um mit der Lieblingsphilosophin unseres amtierenden Ministerpräsidenten anzufangen, Hannah Arendt.
Mhm. Hannah Arendt, ja. Ich habe vorgestern den Autor einer neuen großen Hannah Arendt-Biografie getroffen, die in einigen Jahren erscheinen wird. Und Hannah Arendt ist einfach unbestritten eine der wichtigsten Stimmen des 20. Jahrhunderts, die uns einfach unglaublich viel zu sagen hat und die für den Verlag sehr wichtig auch ist.
Und diese Bücher kauft heute auch noch jemand?
Ja, natürlich. Hannah Arendt, glaube ich, wird man auch in 100 Jahren noch lesen und kaufen. Da mache ich mir nun gar keine Sorgen. Ingeborg Bachmann übrigens auch.
Ich wollte gerade fragen, kauft heute noch jemand die Gedichte von Ingeborg Bachmann?
Ja.
Ja?
Natürlich.
Okay.
Gottes Willen, wenn das aufhört, dann ist die Welt wirklich am Ende. Dann.
Nein, ich frage deshalb, weil traditionell verkaufen sich Gedichte und Lyrikbände nicht so schrecklich gut.
Das stimmt.
Oder hat sich das geändert?
Aber wissen Sie, Bücher haben ja eine lange Lebenszeit im Idealfall. Also das Buch hat einen Anspruch darauf, eben nicht nur tagesaktuell zu sein oder saisonaktuell. Und das sieht man natürlich an den großen Autorinnen und Autoren wie Bachmann und Arendt ganz deutlich.
Umgekehrt muss man als Verlag oder als Verlegerin auch rechnen, weil unterm Strich sollte halt zumindest die schwarze Null stehen. Mhm,
genau. Ja, die berühmte Mischkalkulation der Verlage. Und Sie wissen ja, Verlegen kommt von Vorlegen. Also man ist immer gehalten, in Vorlage zu gehen. Und das tut man als Verlag auch. Und man tut es ja gern. Aber es muss natürlich sich irgendwie am Ende des Tages in der Tat ausgehen.
Felicitas von Lovenberg leitet den Pieper Verlag in München. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim sprach sie auch über ihr Privatleben. Sie hat 2 Kinder mit ihrem Mann, der seinerseits 2 Kinder mitbrachte.
Wobei die beiden Großen sind inzwischen, wie man so sagt, leider Flügge. Die studieren beide, die sind jetzt 18 und 20 und demnächst 19 und 21. Also die sind, wie man so sagt, aus dem Haus. Aber wir sind alle ganz aus dem Häuschen, wenn sie dann mal da sind. Vor allen Dingen auch die kleinen Geschwister.
Die beiden Kleinen sind dann wie alt?
5 und 6.
5 und 6. Nah beieinander bedeutet, die können wunderbar oder krabbeln sie sich?
Nee, die sind super miteinander, sind Junge und Mädchen und das macht mich eben als Einzelkind immer ganz glücklich zu sehen, wie sehr meine beiden Kinder sich in ihrer Unterschiedlichkeit lieben. Die sind natürlich ja auch, ich bin ja oft auch nicht da, insofern sitzen die auch immer in einem Boot und ich finde die Vorstellung, dass die zueinander später sagen können, Mensch, die Mami ist ja heute wieder schlimm, wie sind die drauf?
Okay.
Das finde ich einfach super, weil ich hatte das nie.
War das so eine Utopie bei Ihnen, dass Sie als Kind sich möglicherweise gewünscht haben, selber mal eine Familie zu haben mit ganz vielen Kindern?
Nee, ich habe ehrlicherweise mir über spätere Familienverhältnisse nie groß Gedanken gemacht und ich war jetzt auch nicht drauf gepolt, selber Kinder zu haben, gebe ich ehrlich zu. Das war für mich so, kann sein, kann auch nicht sein. Das war nicht so, dass das ein Urwunsch war, aber ich habe immer gedacht, es müsste sehr schön sein, Geschwister zu haben.
Hat diese Patchwork-Geschichte bei Ihnen auch deshalb funktioniert, weil die beiden Kinder, die Ihr Mann mitgebracht hat, Sie von Anfang an gemocht haben und akzeptiert haben?
Ganz sicher. Und das war sicherlich auch möglich, weil die Mutter dieser beiden Kinder wiederum selbst auch schon neu gebunden war, als ich eben den Vater dieser Kinder überhaupt kennenlernte. Also das war alles relativ unkritisch. Ich war nicht der Grund für irgendeine Trennung oder so. Und die beiden Kinder. Genau. Und die beiden Kinder waren in der Tat auch, haben sehr früh gesagt, Papi, die möchten wir behalten. Können wir die bitte behalten? Und das hat auf jeden Fall geholfen. Und insofern sind wir eine relativ konfliktfreie Patchwork-Familie, was, glaube ich, gar nicht so häufig vorkommt. Insofern habe ich leicht reden.
Als dann die Situation aufkam, dass zu den beiden Kindern, die schon da waren, dann plötzlich neue kommen, ist dann sowas wie Eifersucht entstanden?
Davor hatte ich große Angst, aber erstaunlicherweise tatsächlich nicht. Und das Schöne ist auch, dass diese 4 Kinder, also man könnte sagen, die Frauen haben da keine so große Rolle gespielt, also diese 4 Kinder sind sich alle sehr nah und sie sind sich auch über Kreuz sehr ähnlich. Also es ist ja Mädchen, junge Mädchen und sie sind sich auch in ihren Charakteren recht ähnlich. Also man würde sagen, mein Mann hat sich da stark durchgesetzt.
Ja, und so und was so die gegenseitige Akzeptanz angeht zwischen den alten Kindern und den neuen Kindern, das war nie ein Problem, das war selbstverständlich.
Nein, das war tatsächlich, also zum einen hat es ja ziemlich lang gedauert. Also mein Mann und ich waren wirklich schon lang zusammen. Deswegen haben die beiden großen Kinder ja eher gedacht, wie, ihr wollt jetzt noch mal Kinder, warum tut ihr euch das denn bitte an? Also ich bin ja spät Mutter geworden und aber irgendwann mal sagte jemand zu den beiden großen ja, und wie findet ihr das denn mit euren Halbgeschwistern? Und die beiden waren ganz empört und sagten, bitte lassen Sie mal das Halb weg, das sind irgendwie unsere Geschwister. Und so ist es.
Eins gehört. SWR 1.